Ja, hallo, hochmotivierte Gang hier direkt im Saal und vielleicht jetzt auch im Stream. Bevor ich euch den nächsten Talk nämlich ankündigen darf, darf ich euch sagen, wir sind jetzt auch im Stream. Findet ihr auf MediaCCC, beziehungsweise bald auch verlinkt auf der Datenspuren-Website. So, und jetzt geht's auch weiter auf eine Reise ins Neuland mit Kurt. Mal schauen, wo du uns überall mit hinnimmst.
Ja, einen herzlichen guten Morgen. Genau, wir werden heute uns mal, ich darf mich hier nicht bewegen, wir werden uns heute mal auf eine Reise ins Neuland begeben. Für manche ist es neue, für andere nicht. Also es wird sehr basic, sehr viele Grundlagen. Wer da schon alles kennt, bitte, genau. Entschuldigt, es ist wirklich, genau, für die Leute, für die das alles Neuland ist. Gut, wie geht es los? Was ist das Internet? Das Internet, das ist am Ende, sind es Daten, die durch irgendwelche Leitungen geschickt werden. Und diese, da gibt es, haben sich schlaue Leute überlegt, wie man sowas strukturieren könnte. Und das passiert auf mehreren Ebenen. Man muss ja irgendwie Daten erstmal durch ein Medium bekommen. Man muss dann irgendwie sicherstellen, dass die Daten in diesem Medium auch sicher ankommen, gegebenenfalls verifiziert und dass Fehler erkannt werden. Und dann kann man auch noch mit diesen Daten etwas anstellen. Die Daten haben Strukturen. Die Daten müssen hin und her geroutet werden. Also sie haben Anfangs- und Endpunkte. Und wie diese ganzen Schichten aufgebaut sind, das ist alles in dem OSI-Schichtenmodell hier erklärt. Ich kann das hier einfach einmal öffnen. Ja, das sind, da sieht man, wie diese ganzen Protokolle dann nach und nach aufeinander aufbauen. Ne? Zum Beispiel bei der Bit-Übertragungsschicht, da bin ich gerade, nicht per Netzwerkkabel verbunden, sondern per WLAN. Ne? Also das geht dann alles durch den Funk. Und jede Netzwerkschnittstelle oder Übertragungsschicht hat natürlich ihre positiven und negativen Seiten. Gut. So, wenn man das Netzwerkkabel hat, genau, das wäre die Schicht 1. Das habe ich hier einfach auch mal aufgeschrieben, dass man das sich so ein bisschen vorstellen kann. Router und Switche, die sich darum kümmern, von wo nach wo Pakete geleitet werden sollen und was mit diesen anzustellen ist, das ist die Schicht 2 und dann alles, was darauf aufbaut, könnte man dann schon das Internet zählen. Also gucken wir uns das Ganze doch einfach mal an, was da passiert. Was ich also hier tue, ich mache hier mal klein, jetzt habe ich natürlich, so, ich mache das hier mal grafisch, ne? Genau, man hat sich hier irgendwie mit dem schönen Funknetzwerk verbunden und jetzt möchte man natürlich gucken, was macht diese Verbindung eigentlich und ich mache einen Vorher-Nachher, so IPA, das zeigt mir also an, meine ganze Netzwerkadresse und jetzt sehe ich hier also, okay, zwei Netzwerkdevices, ja, und die haben hier aber keine Netzwerkadresse. Ja, wir müssen jetzt also, wir haben uns hier für die Verbindungsschicht Luft entschieden und jetzt müssen wir uns also auch noch, sicherstellen, dass wir uns über diese Schicht auch unterhalten können. Und dazu brauchen wir eine Adresse, dass wir Netzwerkpakete empfangen und senden können und all sowas. So, jetzt habe ich mich mal hier ins Internet eingeklinkt und jetzt mache ich hier nochmal IPA und jetzt sieht man, jetzt haben wir hier schon ganz viel mehr stehen. Hier oben hat sich noch nicht so viel verändert. Ne? Das ist eigentlich noch genauso wie vorher. Wir gehen hier über die Luftschnittstelle. Wir haben hier das WLAN-Interface und da sehen wir, wir haben hier eine Internetadresse bekommen. Sehr schön. Also mit dieser Adresse kann dieser Rechner jetzt hier angesprochen werden im Netzwerk, in dem ich hier bin. Dann sind hier noch so ein paar mehr Informationen drinne, zum Beispiel eine Netzmaske. Also es gibt verschiedene Netzwerkgrößen, von ganz groß oder von ganz klein zu ganz groß kann man die Netzwerke so ein bisschen segmentieren. Das ist, wenn man als Firma IP-Adressen bekommt, dann bekommt man IP-Adressbereiche und das hier, diese hintere Nummer gibt dann eben an, wie groß diese IP-Adressbereiche sind. Wir sehen jetzt hier, das sind 4 Oktets und insgesamt ungefähr 4 Milliarden IP-Adressen raus. Und ja, wenn man überlegt, wir sind 7 Milliarden Menschen und irgendwie jedes Mensch hat ein mobiles Gerät heute, dann reicht es bei weitem nicht. Deshalb gibt es genau schon seit etlichen Jahren IPv6 und da ist genau der Adressraum sehr viel größer, 64 Bit anstatt nur 32 Bit und damit kann man dann jeden Futzel auf dem Boden mit einer IP-Adresse versehen. Genau, das sieht dann so aus. Das haben allerdings noch nicht viele Leute zu Hause und viele Firmen und so weiter haben das auch noch nicht. Genau, das ist also Neuland für viele. Gut, und dann haben wir uns das angeguckt. So, und dann wollen wir uns doch jetzt auch mal anschauen, was denn eigentlich passiert, wenn wir hier eine Webseite aufrufen. Moment. Na, muss hier mal ein wenig das Fenster verkleinern. So, genau. Zup. Das lassen wir mal so. So, und dafür sage ich jetzt hier einfach, okay, lausche mir mal hier auf den entsprechenden Internet-Device einfach mal mit. Ups. Na, da, here we go. So, und jetzt sage ich zum Beispiel einfach mal lynx-datenspuren.de. Genau, und jetzt sieht man hier, und jetzt habe ich was mich natürlich live vertan. So, jetzt nehme ich Folgendes, machen das nochmal und gehen hier hin und sagen hier quit, ja, und wir rufen jetzt mal eine andere Adresse auf, sonst sehen wir nichts. Genau. So, also hier ist irgendwie eine ziemlich leere Seite. Wir sehen hier oben so ein bisschen Text ist da, ne? Also sollte man auch was sehen. Wir gucken uns doch einfach mal an, was hier passiert ist. Wir haben also eine IP-Adresse bekommen. Jetzt weiß unser Router, wo er uns wie erreichen kann, unter welchen Adressen. Ne? Hier oben fängt das Kommando an bei TCP-Dump. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, habe ich zuerst ein GET-HTTP geschickt. Das ist, was man an die Webseiten schickt. Ich habe eine genaue Adresse mitgeschickt. Und dann antworten die Webseiten mit einem Antwortcode. Hier ist es eine 200, alles funktioniert. Der 404-Error, der sagt zum Beispiel, hier ist gerade was kaputt, hier funktioniert was nicht. Es gibt einen 500er-Error, der dann sagt, hier bei mir im Hintergrund im Server ist was kaputt. Die sind dann alle auch definiert, kann man sich auf der Wikipedia anschauen. Und in dieser Antwort steht dann hier unsere Webseite, juhu, juhu, wir freuen uns. Und da sehen wir Home of the 1211, Friend of the Fnord, das ist doch gut. Ja, und wir sehen hier Text und was das hier alles ist, das ist HTML. Auch das kennen vielleicht einige Leute, da können wir aber gleich nochmal drauf zurückkommen. So sieht es also aus, wenn man hier diese Anfragen bekommt. Was man hier sieht, ich habe mich jetzt hier einfach mal an meine Netzwerkschnittstelle gehangen, aber dieses an die Netzwerkschnittstelle hängen, das tun alle Geräte auf dem Weg dieses IP-Paketes. Sie müssen das immer von einem Punkt zum nächsten weiterreichen. Und auf dem Weg meine Anfrage und dieser Webseite, die ich zurückbekomme, sehen alle Leute alles, was in diesen Paketen steht. Das heißt, wenn hier irgendwo ein Passwort drin stünde, würden die Leute alle dieses Passwort sehen. Ja? Und das liegt daran, dass diese Anfrage, wenn man über HTTP etwas anfragt, genau, nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist. Und vor allem seit Edward Snowden hat sich da massiv auch was getan. Es gibt jetzt so dieses das Projekt, wenn die Namen gerade weg sind, ich komme gleich noch drauf, was einem automatisch SSL-Zertifikate generiert. Das war früher, musste man zu einer Firma gehen, die sagt, ja, wir glauben dir, dass du die Person bist, die du bist. Heutzutage funktioniert das alles anders. Man muss nur sicherstellen, dass der Server, der hinter dieser Adresse erreichbar ist, auch auf ein bestimmtes Geheimnis antwortet und dann wird dafür dann, wenn das der Fall ist, kann dem Server ein SSL-Zertifikat ausgestellt werden und mit SSL-Zertifikaten kann man dann auch sicher mit diesen Webseiten kommunizieren und das ist, was mir vorhin bei der Demo als erstes nämlich passiert ist. Hier ist keine HTTPS-Weiterleitung aktiv. Ich glaube, hier ist auch gar kein Zertifikat hinterlegt. Wir gucken mal. Ja, da ist nämlich kein Zertifikat hinterlegt. Let's Encrypt ist der Dienst, den ich suchte. So, abbrechen hier mal. Zack. Und wir rufen jetzt mal die Datenspuren auf. So, wenn ich jetzt hier Datenspuren aufrufe. So. Genau, das läuft noch. So, dann sagen wir hier, zack, Datenspuren. Und jetzt sehen wir hier umgeleitet nach HTTPS. Also heutzutage sind viele Webservices schon so eingerichtet, sobald ein HTTPS-Zertifikat hinterlegt ist, leiten sie einem nach HTTPS um und ansonsten gehen dann teilweise auch einfach die Verbindungen nicht, wenn das nicht funktioniert. Genau, also hier sehen wir alles im Klartext. Das ist schön. Dann gucken wir doch mal, ob wir in unserem Netzwerkmitschnitt, den wir eben nebenbei gemacht haben, jetzt kommen hier die Tastaturkürzel durcheinander. So, genau, ob wir dort noch irgendetwas erkennen. Mache nur noch an, dass er auch auf dem entsprechenden Ports lauscht. Was sind diese Ports, was ich da gerade mache? Jeder Server hat ja eine Netzwerk, ein Hostname zum Beispiel, und um unter diesem Hostname verschiedene Dienste anbieten zu können, muss ich mir verschiedene irgendwie Weiterleitung machen, das kann man sich vorstellen. Ich rufe in einer Firma an, die hat verschiedenste Telefonnummernbereiche und sowas wie die Durchwahl, also die Endwahlen dann bei diesen Telefonnummern, das kann man sich so wie die Ports hier vorstellen. Und jetzt muss ich, es gibt genau, über Port 80 geht unverschlüsselter HTTP-Traffic, über Port 443 geht der verschlüsselte Traffic. Und deshalb muss ich natürlich, wenn ich jetzt hier eine Anfrage, die nach HTTPS umgeleitet wird, mitlesen möchte, muss ich hier natürlich noch den Port einstellen. Das mache ich jetzt. Zack, zack. So, und jetzt Steuerung R ist Reload. Abgebrochen, sehr gut. Zack, Reload. Dann habe ich ihn neu geladen und sehe da, es ist eine Anfrage da. Wenn ich jetzt hier hoch scrolle, sieht man nur noch Kauderwelsch. Ja. Und das ist diese HTTPS-Verschlüsselung, die mir einfach die Inhalte der Pakete, die ich anfrage, verschlüsselt. Und dadurch kann auf dem Weg des Internetpaketes nicht mehr in diese Internetpakete reingeguckt werden. Wer diese Sachen natürlich lesen kann, das bin ich, also die endnutzende Person. Und das ist natürlich auch der angefragte Server. Dort sind natürlich die Anfragen, liegen dann vor. Das Gleiche kann man natürlich auch probieren, indem man dann probiert, diese SSL-Zertifikate auszutauschen und gegen sein eigenes zu ersetzen und so probieren, diese Verbindung aufzumachen, um dann, dass die Nutzerinnen denken, ah ja, ist alles verschlüsselt, aber wenn diese Daten von jemand anders verschlüsselt werden als von dem Server, dann bringt mir das mal nichts. Also auch da muss man auf Man in the Middle achten. Aber das ist ein Thema, das wird bestimmt auch in den Grundlagen 1x1 ein bisschen mit drauf eingegangen. So, ich gucke mal, wo ich bin mit der Zeit und in meinen Folien. Sehr gut. Ich gehe mal jetzt rüber. Ja, HTTP, das hatte ich ja eben erzählt. Ja, was hat man sonst so, wenn ich ins Internet gehe, ins Neuland, dann gehe ich nur mit Passwortmanager ins Internet, denn an allen Webseiten, die man sich so, wo man vorbeikommt, braucht man heute Logins. Passwörter sollten auch nicht mehr nur 5 Zeichen sein. Man möchte sich keine Trojaner einfangen, deshalb Passwortmanager benutzen, da kann man schön Passwörter verwalten und in verschiedenen Programmen dann gut nutzen. Kann ich sehr empfehlen. Außerdem habe ich ja eben gezeigt, dieses HTTP, das ist nicht gut. Ich möchte eigentlich immer sicherstellen, dass Webseiten verschlüsselt mit mir reden, dass meine Pakete und meine Anfragen, ja, und seien es nur Suchanfragen, wenn man die Suchmaschine seiner Wahl benutzt und dort irgendwas ja wissen möchte, dann muss nicht jede Person auf dem Weg wissen, was ich hier in diese Suchmaschine eingebe. Deshalb habe ich ein Plugin, was mich automatisch immer auf HTTPS-Seiten umleitet, und wenn es diese nicht gibt, dann wird die Verbindung unterbrochen damit. Oder ich werde zumindest so gewarnt, dass ich sagen kann, okay, mach trotzdem weiter. Dann habe ich, ja, Jukeblock Origin, das ist ganz gut, um lästige Werbung wegzubekommen. Werbung ist Programmcode, der auf dem Rechner von einem selber ausgeführt wird. Das können wir uns gleich auch vielleicht nochmal kurz anschauen. Deshalb ist es wichtig, das wegzubekommen, denn ich möchte nur das auf meinem Rechner ausführen, was ich auch selber aufgerufen habe. Privacy Badger macht ähnliche Dinge wie uBlock Origin. uBlock Origin blockt es weg, Privacy Badger macht es auch, aber vor allem so für Tracking-Maßnahmen, die Netzwerk, also die Internetanbieter von Services einbauen. Ich habe auch noch immer NoScript aktiviert, das, ja, dieses berühmte JavaScript, was ich eben erwähnt habe, was auf dem eigenen Rechner rechnet. Da möchte ich immer sehr genau wissen, welche Skripte da alle aktiviert sind, was sie alle rechnen, und da kann ich jedes einzelne JavaScript, was nachgeladen wird, dann entsprechend an- und ausschalten. Weitere gute Maßnahmen, um sicher im Neuland unterwegs zu sein, sind Drittanbieter-Cookies zu verbieten. Ja, oft mal die, also regelmäßig auch seine Browser-Historie und so weiter zu löschen. Die Standardsuchmaschine anzupassen, das sind schon sehr einfache Maßnahmen, um das, vor allem diese Standardsuchmaschine, um genau weniger Daten preiszugeben. So, was ist freies Internet? Es ist hoffentlich föderiert. Was bedeutet Föderierung? Es bedeutet, dass Instanzen, die verschiedenen Leuten gehören, trotzdem miteinander reden können. Also, wenn man mit dem Telefon aus einem Handynetz ins nächste anruft, dass das geht. Das älteste föderierte System ist vermutlich E-Mail. Da kennt jeder, da kennen alle, dass man, egal bei welchem E-Mail-Anbieter ist, man miteinander reden kann. Und das ist aber auch nur möglich, weil sich hier die E-Mail-Anbieter auf bestimmte Standards geeinigt haben, wie E-Mails ausgetauscht werden und sich da alle dran halten. Und das genau gut durchgesetzt wurde. Und damit ist Interaktion möglich mit vielen Teilnehmenden, und es ist natürlich auch ein gewisser Wettbewerb möglich, so wer bietet mir irgendwie das schönste E-Mail-Erlebnis an, ohne aber gleichzeitig so das Medium da einzuschränken. Heutzutage geht es so, dass immer mehr Firmen probieren, den eigenen Dienst zu haben, wo möglichst viele Leute reinkommen sollen, und dann ist der Dienst zugenagelt, damit die Leute möglichst den Dienst benutzen und keine anderen Dienste benutzen. Also da wird nicht mit der Idee oder mit dem mit der Innovation Geld verdient, sondern es wird dann am Ende dadurch Geld verdient, dass das alles zugenagelt wird. Da muss man drauf achten, und deshalb sollte man auch dort nur freie Dienste benutzen. Man sollte neutral sein, also der Dienst sollte jetzt nicht sagen, du darfst hier nur Musik hören, aber keine Filme gucken, oder die Daten, wenn man Filme runterlädt, sind mehr oder weniger wert, als wenn man Musik herunterlädt, und es sollte auch immer frei verfügbar sein. Das ist Die Liste ist natürlich nicht vollständig, aber das sind, denke ich, die wichtigen Punkte erstmal. Ja, jetzt habe ich hier eine kleinere Liste mal mit interessanten Webseiten, die verschiedenste Probleme lösen, föderiert sind, frei sind, und da würde ich jetzt mal auf einige Sachen eingehen. Kommunikation, genau, da kann man mit Jabber benutzen, da kann man sich auch eigene Server aufsetzen, die alle miteinander reden können. Es gibt Verschlüsselung, alles, es ist in RFCs definiert, also in Dokumenten, auf die sich Leute geeinigt haben, die frei einsehbar sind, alle Leute können das nachbauen. Das ist eben ein sehr gutes Beispiel für ein freies, offenes Standard, der eben ja auf dem Internet aufbaut. Freifunknet hat auch was mit freier Kommunikation zu tun. Es geht eben davon, sein eigenes Netzwerk aufzubauen, ohne irgendwie auf Hotspots von großen Mobilfunkanbietern und so weiter dass man die nicht nutzen muss, sondern dass man da seine eigene freie WLAN-Infrastruktur hat. Das kennt ihr bestimmt von anderen Chaos-Veranstaltungen. Ansonsten in der Stadt hier mal rumlaufen. Es gibt auch Freifunk Dresden, da kann man sich dann einloggen. Dann gibt es auch eine große Freifunkkarte. So, die könnte ich eigentlich mal fix noch aufrufen. So. Freifunk Dresden. So, Meshview, zack. laden wir uns doch mal hier die Knoten vom Zentralwerk hoffentlich. Zack, da können wir hier mal reinzoomen. Ne? Also das ist hier so die Abdeckung in Dresden. Wer das noch nicht kennt, haben wir hier die großen Verbindungen. Genau, und hier ist das Zentralwerk, hier sind unsere Türme. Und man sieht, die haben hier Funkverbindungen quer durch die Stadt und stellen dort auch mit Internet zur Verfügung. Das ist ziemlich cool. Wenn ihr da in eurer Nähe Leute habt, die so Router betreiben, kommt auch mit denen ins Gespräch, macht das ganze Netzwerk größer, bietet euer Internet dafür mit an. Ihr müsst keine Angst haben, das geht dann alles durch VPNs und so, das ist schon sicher. Genau, dann haben wir hier, da gibt es auch noch Talks zu, das Fediverse, was ein föderiertes soziales Netzwerk ist, wo man ja, sich mitteilen kann, Bilder posten kann, alles Mögliche. Besonders gut, wenn ich von A nach B muss zum Beispiel, ist OpenStreetMap bzw. der OpenRoute-Service. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf den OpenRoute-Service. Zack. Na. So, das ist eine App, wo man sich routen lassen kann von A nach B. Ach, das war maps.openroute-service. Und das Ganze frei und ohne Tracking. Und das ist sehr sinnvoll. Genau, dann sagt man hier einfach von A nach B mit Fahrrad und wir fahren hier vom Bahnhof Neustadt in Dresden, mal dann hier nach Pieschen ins Zentralwerk, zack, ja, das wird dann hier geladen, man wählt es aus, ich kürze ab, na, Bahnhof Neustadt, das ist ja hier super, haben wir hier Dresden nicht drin? Immer diese freien Dienste, ey, das ist alles ein Scheiß, ja. Aber normalerweise geht es, dann fahren wir hier eben von Hürzenheim mal Heidestraße 2011, 28 oder 27? Ich glaube 27 Dresden war das. Da, yes. So. Das ist natürlich hier trotzdem das Routing kaputt gegangen. Das ist ja hier super. Ich habe... Genau. Ja, JavaScript habe ich aktiviert. Die Seite braucht nämlich JavaScript und sieht das Ganze so aus. Da passiert nicht so viel. Genau, und das JavaScript lädt eben dann die ganzen Karten nach und guckt, wenn man zoomt, dass die Tiles kommen. Gut, eigentlich funktioniert es viel, viel besser als hier mein Vorführeffekt, aber da die Zeit dann doch hier langsam wegrennt, gehe ich einfach mal weiter. Also, zum... bei OpenRoute-Service, man kriegt dann seine Route inklusive Höhenprofile, wenn man irgendwie über Berg und Tal fährt. Man kann sich den GPX-Track runterladen, also die einzelnen Wegpunkte, und damit kann man diese Routing-Informationen dann auch in seine ja, Software, die man vielleicht hat, ein Garmin-Navigationsgerät oder ähnliches, die eben nur mit GPX-Daten teilweise umgehen können, kann man dann damit füttern, ganz ohne Google und Co. Ja, wenn viele Leute, was die vergessen ist, früher war das Web auch ganz, ganz viel mitmachen. Daher kommt auch das OpenStreetMap. Man ist losgegangen, man hat das Wissen zusammengetragen, irgendwo hingetragen, damit das Wissen frei verfügbar ist. Der Brockhaus hat seine Auflage jetzt eingestellt. Es gibt die Wikipedia, dort findet sich heutzutage eben sehr viel Wissen in kollaborativer Gemeinschaft zusammengetragen, ganz ohne irgendwelche Werbebanner und Cookie-Terror und Abos, die man abschließen muss mit monatlichen Gebühren. Ne? Da kann man auch heutzutage natürlich immer noch mitmachen, empfehle ich sehr. Ja, offenes Dresden ist auch eine... Na, Verweis öffnen, los. Dann eben so. Offenes Dresden, da. Genau. Hier werden Informationen gesammelt und ausgewertet, die... ja, das Land, die Stadt Dresden erstellt, in maschinenlesbaren Daten aufgenommen und genau, da können wir uns mal hier Luftqualität, wo kann man denn drauf gucken? Wir gucken uns mal die maschinenlesbaren Daten an. Ah, das lassen wir es mal. Genau, da werden PDF-Dokumente, die die Stadt Dresden nach Sitzungen und so weiter veröffentlicht, ein bisschen analysiert und eingeordnet und wo wie was ist und was wo wie betrifft. Und das ist auch ein schönes Beispiel, was man mit offenen Daten und wenn man dieses ganze Internet so nutzt, wie es gedacht ist, mit Austausch und aufeinander aufbauenden, dass man aufeinander aufbauende Ideen hat, das ist ein schönes Beispiel dafür. Archive.org kann ich nur sehr empfehlen. Da gibt es nämlich einen sehr schönen Service. Ha, na, wir öffnen das alles mal so. So, die sammeln super viel. Also die haben irgendwie alle möglichen Dinge, findet man da. Man findet da Musik aus den 30ern. Also sobald irgendwas vom Copyright befreit ist, landet das hier im Archive. Man kann Bücher finden. Ich habe da jetzt letztens ein Hörspiel gefunden, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal lief und das dort depubliziert wurde und das ist hier im Internet Archive gelandet. Man sieht hier oben auch die Wayback Machine. Wenn ihr irgendwo eine Webseite habt, ist es ganz oft so, oh scheiße, die funktioniert nicht mehr, ich war da letztes Jahr drauf. So. Was man dann machen kann, man kann diese URL hier eingeben und dann guckt die Wayback Machine, wir können das hier einfach mal mit datenspuren.de machen und da gehen wir hier drauf und jetzt wird uns die Wayback Machine anzeigen, ja, von welchen Daten sie überall, also die Wayback Machine geht durchs Internet und macht Fotografien, Snapshots von diesen Webseiten und dann kann man also in den Zeiten zurückgehen. Es ist sehr praktisch, wenn man irgendwelche Folien macht mit irgendwelchen Referenzen, kann man auch sagen, der Wayback Machine hier, mach mal einen Snapshot der Seite und dann hat man einen Snapshot der Seite für diesen ganz bestimmten Tag, für diese ganz bestimmte Uhrzeit, so wie die Seite da zu dem Zeitpunkt aussah und man kann eben hier auch schön im Internet in der Zeit zurückgehen. Das ist ein cooler Service. So, wo bin ich denn? Genau, dann bin ich hier. Ja, es gibt Blogs, viele Blogs sind heute voll mit Cookie-Bannern und JavaScript, Fefe nicht. Der ist für den Sportteil auch sehr berühmt. ARD Mediathek kommt mit sehr wenigen Trackern aus, Pentamedia, Metaebene. Es gibt Netzpolitik.org mit viel Inhalt und viel journalistischem Inhalt und ohne Tracker. Und JavaScript, was dann ausschnüffelt. Das hier ist Öl eigentlich, sieht man fast. Ja, auch wenn man heute nicht mehr am Rechner sitzt, ist es ja jetzt hier viel irgendwie, genau, gegebenenfalls über Rechnersachen geredet worden. Für Telefone gibt es auch freie Betriebssysteme, freie Software. Da wird Graphene am Wochenende hier auch noch vorgestellt. Es gibt freie App Stores mit F-Droid. Auch das ist genau wichtig. So, und jetzt bin ich hier auch schon am Ende der Zeit. Und jetzt können wir nochmal Fragen und Antworten machen. Und ich sage viel Spaß im Neuland für alle, die das ein bisschen Neuland war. Und happy hacking und nutzt mehr freie Dienste. Ja.
Habt ihr Fragen im Saal? Also wenn ihr schüchtern seid, gehört es auch
nee,
noch.
Nee, alles gut.
Okay.
Jetzt oder nie.
Wenn es aber keine Fragen gibt, dann gut. Danke ich euch für die Aufmerksamkeit und dir für diesen Einstieg ins Neuland.
Ja, das ist schon toll, das Neuland.